Kennt ihr die Situation, was irgendwo mit Arbeitskollegen zusammen oder in der Schule oder mit Nachbarn redet über Gott und die Welt, über das Leben, über den Glauben? Ist eine nette Atmosphäre. Und auf einmal kippt die Situation. Die Gesprächsatmosphäre wird ziemlich kühl und eisig, weil auf einmal kommt so eine Art Bibelvers, wie wir gerade gehört haben, ins Gespräch. Man merkt, die ganz freundliche Atmosphäre kippt auf einmal und alles wird ganz eng und es kommen so Sätze, was bildet sich dieser Jesus eigentlich ein? Mit so einem Anspruch aufzutreten, er sei das Leben, er sei die Wahrheit. Es ist ja vielleicht noch akzeptabel zu sagen, Jesus sei ein Weg, aber der Weg? Und überhaupt, ihr Christen, ihr seid doch ganz schön intolerant und diskriminierend. Und es wird, die Gesprächsatmosphäre wird ganz eng, wird vielleicht auch ein bisschen aggressiv und wir selber stehen da und sagen, was sagt man denn dazu? Einem gehen die Worte aus und selber will man ja auch nicht als intolerant und diskriminierend irgendwie bezeichnet werden. Wisst ihr was, das eine ist vollkommen klar, was nicht geht in der Situation. Was nicht geht, ist den Anspruch, Jesu klein zu reden. Und zu sagen, ja, hat er ja nicht so gemeint. Ist ja nur ein Weg und so. Denn der Nachsatz, den Inga gerade vorgelegt hat, macht es ja vollkommen klar. So diese, ein bisschen an der Übersetzung zu drehen, Jesus ist ein Weg zur Wahrheit und so, das funktioniert spätestens dann nicht, wenn man den nächsten Satz weiterliest und Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, niemand kommt zu Gott, denn durch mich. Also dieser Ausweg, den Anspruch irgendwie klein zu machen, das funktioniert nicht in so einer Diskussion. Und sich irgendwie klammheimlich rauszustehlen, geht meistens auch nicht, weil die Gesprächsatmosphäre dann schon so aufgeladen ist und man jetzt irgendwie so ein bisschen rumstottert. Deshalb habe ich gedacht, ich würde gern mit euch in dieser Predigt einfach drüber nachdenken, was ist da eigentlich wirklich gemeint und vor allem, wie können wir in solchen Situationen gesprächsfähig bleiben. Nicht ein Argument gewinnen, nicht eine Gesprächsatmosphäre gewinnen, sondern auch vielleicht das Herz unseres Gegenübers gewinnen. Also nicht als Sieger aus so einer Diskussion dann rauszugehen, aber ein Herz zu gewinnen. Und vor allem selber nochmal neu Vergewisserung kriegen, was steckt denn eigentlich in diesem Absolutheitsanspruch von Jesus drin? Denn in der Tat tritt doch Jesus mit einem absoluten, unglaublichen Anspruch auf. Ich bin der Weg, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit. Versteht, da gibt es ja kein Vertun. Die Botschaft ist grammatikalisch auf Deutsch super simpel und das versteht jeder. Wohl bemerkt, Jesus sagt nicht, ich bin ein Wegweiser. Nein, Jesus kommt mit dem Anspruch zu sagen, ich bin der Weg. Jesus sagt nicht, ich bin eine Wahrheit unter vielen möglichen anderen, sondern Jesus sagt sehr, sehr deutlich, er sei die eine Wahrheit. Was impliziert, dass es neben ihm keine andere Wahrheit gibt. Jesus' Anspruch ist nicht, er wisse halt, wie das Leben funktioniert und gut gelingt und ist damit sowas wie ein Ratgeber oder ein Lebenscoach, mit dem man ein bisschen sein Leben optimieren kann, sondern er sagt, er persönlich sei das Leben. Er merkt, es ist nochmal viel, viel mehr von dem Anspruch. Sein Anspruch ist groß, ist klar, unmissverständlich klar. Mir fällt da Mark Twain ein, der sagte, die meisten Menschen haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die sie nicht verstehen. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass mich gerade diejenigen Bibelstellen beunruhigen, die ich verstehe. So wie vielleicht diese Bibelstelle hier. Zu verstehen ist es super simpel, also grammatikalisch zu verstehen. Aber eigentlich haben wir doch daran genau dann Schwierigkeiten, weil der Anspruch von Jesus so unglaublich groß ist, so exklusiv ist. Darüber kann man sich doch eigentlich nur aufregen und sich dran stoßen. Mir kommt es so vor, dass wir in unserer heutigen Zeit, wenn wir mit so einem Anspruch von Jesus konfrontiert sind, dass es uns so ähnlich geht wie einem Mann aus einer Parabel von Kaditya Wedekin. Diese Parabel, da schreibt sie, ein Mann verirrte sich in der Wüste. Tags und Nacht irrte er umher. Wie lange braucht man, um zu verhungern und zu verdursten? Das überlegte er sich beständig. Er wusste, dass man länger ohne Nahrung leben kann, als ohne etwas zu trinken. Die unbarmherzige Sonnenglut hat ihn bald ausgedörrt. Er fieberte. Wenn er erschöpft ein paar Stunden schlief, träumte er von Wasser, von Orangen und von Datteln. Dann erwachte er zu schlimmerer Qual und taumelte weiter. Da sah er in einiger Entfernung eine Oase. Aha, eine Fata Morgana, dachte er. Eine Luftspiegelung, die mich narrt und zur Verzweiflung treiben wird, denn in Wirklichkeit ist da ja gar nichts. Er näherte sich der Oase, aber sie verschwand nicht. Er sah sie im Gegenteil immer deutlicher. Die Dattelpalmen, das Gras, die Felsen, zwischen denen eine Quelle entsprang. Es kann natürlich auch eine Hungersfantasie sein, die mir mein halb wahnsinniges Hirn vorgaukelt, dachte er. Solche Fantasien hat man ja in meinem Zustand. Natürlich, jetzt höre ich sogar das Wasser sprudeln, eine Gehörhalluzination. Wie grausam die Natur ist. Mit diesem Gedanken brach er zusammen. Er starb mit einem lautlosen Fluch auf die unerbitterliche Bösartigkeit des Lebens. Eine Stunde später fanden ihn zwei Beduinen. Kannst du das verstehen, sagte der eine zum anderen. Die Datteln wachsen ihm ja beinahe in den Mund. Er hätte nur die Hand auszustrecken brauchen. Und dicht neben der Quelle liegt er mitten in der schönsten Oase, verhungert und verdurstet. Wie ist das nur möglich? Es war ein moderner Mensch, antwortete der andere Beduine. Er hat es nicht für möglich gehalten. Und ich glaube, wir sind in unserer heutigen Gesellschaft tatsächlich, wenn wir diese Ich-Bin-Worte hören von Jesus, wie dieser Mensch in der Parabel. Er war ein moderner Mensch, er hat es nicht für möglich gehalten, dass es wahr sein könnte. Oder anders formuliert dieser moderne Mensch in der Parabel, er glaubte seiner eigenen Interpretation der Wirklichkeit, also dass da eine Fata Morgana ist, er glaubte dieser eigenen Interpretation seiner Wirklichkeit, also seiner Vorstellung mehr als der Realität selber, nämlich dass er tatsächlich in einer rettenden Oase angekommen ist. Und so stehen wir auch heute als Gesellschaft in der Gefahr, direkt vor der Quelle zu liegen und zu verdursten. Wenn wir unserer eigenen Vorstellung mehr glauben wie der Realität, die da draußen ist, und sie diese Realität gar nicht annehmen können. Ich glaube, dass diese Geschichte, diese Parabel ganz nah an einem furchtbaren Missverständnis von dem Predigtvers von heute ist, nämlich, dass das Christentum intolerant ist und dass das doch überhaupt nicht geht, dass jemand mit dem Anspruch auftritt, er sei die Wahrheit, er sei das Leben, er sei die Quelle des Lebens. Ja, furchtbar intolerant, sowas geht doch überhaupt nicht. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann dreht sich das Bild um. Was wirklich intolerant ist, ist unsere westliche Weltsicht, die vermeintlich so aufgeklärt ist. Scheinbar ist doch alles relativ, sagen wir, alles ist möglich, bis auf den Satz selber, dass alles relativ sei. Denn der erhebt auch einen universellen Wahrheitsanspruch. Versteht ihr, das ist so ein erster Schlüssel in unseren gesellschaftlichen Diskussionen, wenn es so um vermeintliche Intoleranz geht. Der Relativismus, mit dem wir die ganze Zeit konfrontiert sind, innerhalb von dem Denksystem ist alles relativ. Aber nicht auf die Denkvoraussetzung von dem Relativismus selber. Denn wenn ich sage, alles ist relativ, hat dieser Satz einen Absolutheitsanspruch. Denn er sagt eben, alles ist relativ. Und da lohnt es sich dann manchmal zurückzufragen, gilt es für deinen Satz, den du gerade formulierst, auch? Also ihr versteht, wenn alles relativ ist, dann ist auch der Satz, dass alles relativ sei, relativ. Und dann lässt es die Möglichkeit offen, dass es doch eine absolute Wahrheit gibt. Oder der Satz ist eben nicht richtig, weil nämlich nicht alles relativ ist, weil er nämlich selber einen Absolutheitsanspruch formuliert. Da drin steckt nichts anderes, wie dass wir in einer Zeit leben, wo ein Relativismus unglaublich tolerant anscheinend daherkommt, aber die eigenen Denkvoraussetzungen nicht offenlegt und deutlich macht, dass er eben auch einen absoluten Wahrheitsanspruch hat. Und damit erübrigt sich erstmal der Vorwurf, ein Christentum als einer Religion gegenüber oder anderen Weltsichten, die mit einem absoluten Wahrheitsanspruch kommen, fällt der Vorwurf in sich selber zusammen. Der Relativismus ist insofern selber ein Stück weit unredlich, weil er eben auch selber einen universellen Wahrheitsanspruch hat. Der Unterschied vielleicht zum Christentum ist, ein Christentum legt diesen universellen Wahrheitsanspruch offen, macht ihn transparent, formuliert es, so wie Jesus es formuliert hat, dass man sich dran reiben kann. Die scheinbar toleranten Weltsichten, wie zum Beispiel so ein Relativismus oder auch manche andere Religionen wie ein Hinduismus, die legen diesen absoluten Wahrheitsanspruch nicht offen. Die sagen, alles ist doch wahr, wir integrieren alles, dieses und jenes ist richtig, beides ist wahr. Sei doch nicht so intolerant zu differenzieren, dass es Wahrheit und Unwahrheit gibt. Die legen ihren eigenen absoluten Wahrheitsanspruch nicht offen. Und es gilt auch für andere Religionen. Also Hinduismus ist so ein ganz typisches Beispiel, wo man sagt, die sind doch so super tolerant mit ihren x-tausend Göttern, wo alles möglich ist. Das ist alles möglich innerhalb von dem Denksystem. Und übrigens, wir hatten mal Urlaub als Familie in Indien gemacht. Und da haben wir gemerkt, selbst im Alltag funktioniert das nicht, dass alles möglich ist und rechts und links ist wahr und beides geht auch miteinander. Denn was wir da ganz simpel festgestellt haben, auch in Indien, im Land vom Hinduismus, wenn Leute über die Straße gehen, da gucken sie nach rechts und links, denn sie wissen, beim über die Straße gehen ist es nicht entweder der Bus oder sie, ist es nicht der Bus und sie, sondern es ist immer entweder crasht der Bus oder crasht du. Also diese Weltsicht, alles ist möglich, alles ist integriert, beides ist wahr, es funktioniert nicht mal im Alltag. Offensichtlich haben wir uns mit unserer eigenen Weltsicht und mit diesem Relativismus ganz schön verrannt und verirrt. Und auch als Gesellschaft befinden wir uns eigentlich in so einer Situation, in so einer verirrten Situation in der Wüste, wie dieser Mann in der Parabel. Wir erleben doch im Augenblick eine unglaubliche Ratlosigkeit und Erschütterungen. Also wie sollen wir auf die ganzen Seuchen reagieren, auf den Krieg, auf Wirtschaftskrisen, auf Klimaherausforderungen, wie können wir darauf reagieren? Wir leben gerade im Augenblick in einer Gesellschaft von einer unglaublichen Ratlosigkeit. Und wie wohltuend ist, dass so ein Wort von Jesus, das daran reinbringt, reinkommt in so eine Situation der Ratlosigkeit, ich bin der Weg. Wir erleben eine Verirrung in einem philosophisch-erkenntnistheoretischen Bereich. Ich habe euch das gerade versucht, ganz kurz ein bisschen zu illustrieren mit dem Relativismus. Und da rein in so eine Situation der Verirrung kommt dann dieses Wort von Jesus, ich bin die Wahrheit. Und wir erleben auch eine Verirrung in moralisch-ethischen Fragen, lebensethischen Fragen. Siehe die ganze Diskussion, die wir im Augenblick führen um assistierten Suizid oder um Frage, wie ist es mit der Abtreibung. Da reinkommt der Anspruch und das Wort Jesu, ich bin das Leben. Und das bedeutet doch dann auch, Jesus gibt mit diesem Anspruch Orientierung und Jesus sagt nichts anderes wie ich, Jesus. Ich bin der Herr über Tod und Leben und nicht ihr Menschen. Ich, Jesus, bin die Wahrheit und ich bin der Bezugspunkt zum Beurteilen, was richtig und was falsch ist und eben nicht ihr Menschen. Das gibt auf einmal wieder eine ganz neue Orientierung inmitten einer Situation von Verwirrung. Und ist doch klar, wenn man sich verirrt hat in der Wüste, dann ist es eigentlich mal ganz sinnvoll, einfach mal stehen zu bleiben und sich neu zu orientieren, die Koordinaten wieder neu einzuordnen, sich neu auszurichten oder wenn man mit dem Kompass unterwegs ist, sich eben neu einzunorden. Wenn man das jetzt fromm ausdrücken will, dann würde man jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen von Buße reden und sich neu auszurichten, umzukehren. Oder man könnte auch formulieren, wenn ich mich verirrt habe, dann muss ich Wahrheit wiederfinden. Dann muss ich die richtigen Bezugspunkte finden. Ich muss die ursprüngliche Bedeutung von Begriffen wiedergewinnen. Wie zum Beispiel Liebe, dass eben Liebe nichts mit Weicheierei zu tun hat und mit allem vor Wahrhalten. Und dass es auch Liebe kein Gegenbegriff zur Wahrheit ist. Oder ich muss auch so einen Begriff, mit dem wir dann permanent in unseren Diskussionen konfrontiert sind, wie Toleranz, wieder ganz neu wiedergewinnen. Und sorry, ich weiß, der erste Einstieg jetzt gerade hier mit dem Relativismus und dem ganzen Zeug, ich habe euch einiges zugemutet. Jetzt kommt nochmal ein zweiter Teil, der ein bisschen anstrengend ist, nämlich mit der Toleranz. Aber wenn ihr dann nochmal mitdenkt, obwohl es warm ist, das ist so ein zweiter unglaublicher Schlüssel, glaube ich, sprachfähig zu sein und zu verstehen, wie ist es eigentlich mit dem Glauben und mit diesen Absolutheitsansprüchen. Also in der Frage, wenn man sich verirrt hat, muss man sich nochmal neu orientieren, neu einordnen und einen eigentlichen Sinn von Begriffen wiederzugewinnen, um nicht auf der falschen Fährte zu laufen. Und ein Begriff, den wir dazu in unseren heutigen Diskussionen brauchen, ist das mit der Toleranz. Weil Toleranz ist überhaupt nicht gleichbedeutend mit alles für wahr zu halten. Und Toleranz und Relativismus, jetzt wird es spannend, die sind nicht gleichbedeutend, sondern schließen sich gegenseitig eigentlich aus. Also wer sagt, alles ist relativ, alles ist wahr, ist nicht tolerant, sondern gleichgültig. Wer sagt, dass alles wahr ist, der kann gar nicht tolerant sein. Weil um tolerant zu sein, brauche ich immer eine Gegenposition, die ich für absolut falsch halte. Wenn aber alles wahr ist, dann gibt es ja nicht diese Gegenposition, die falsch sein kann. Toleranz kommt vom lateinischen tolerare, erdulden, ertragen, aushalten. Ich kann nur was ertragen, wenn ich mich an was reibe. Wenn meine Denkvoraussetzung aber ist, dass ich sage, alles ist doch eh wahr, jeder hat recht, ich muss beim über die Straße gehen nicht nach rechts und links gucken, weil ist ja alles irgendwie integriert, der kann nicht tolerant sein, weil er ja keinen Gegenpol hat, an dem er sich reiben kann. Tolerant kann nur derjenige sein, der sich an was reibt, der selber einen Wahrheitsanspruch hat und sagt, und weil ich davon überzeugt bin, lieber Freund, liegst du 100% falsch. Und jetzt streiten wir darüber und gehen in die Diskussion. Also versteht ihr, wenn ich alles vor wahr halte, kann ich qua Definition nicht tolerant sein. Ich muss selber eine Position haben und einen Wahrheitsanspruch haben, an dem ich mich reibe mit einer anderen Position, dann kann ich die ertragen. Und dann fange ich an zu verstehen, dass Toleranz nicht auf der Ebene der Inhalte und der Wahrheit ausgefochten wird, sondern dass Toleranz ein Beziehungsbegriff ist. Das heißt, Rudi, wir bekämpfen uns bis aufs Blut auf der inhaltlichen Ebene, weil ich weiß, dass du vollkommen falsch bist. Zumindest ich bin davon überzeugt. Und abends gehen wir zusammen Bier trinken. Das ist Toleranz. Die Beziehungsebene ist in Ordnung. Und weil unsere Beziehungsebene in Ordnung ist, deshalb halte ich das auch aus, dass wir mal zwei unterschiedliche Erkenntnisse haben. Und ihr merkt, was für eine Pervertierung in unserem Denken dann plötzlich drin ist, was für eine Verirrung dann drin ist, wenn wir sagen, Toleranz würde heißen, naja, alles ist wahr, man kann das gar nicht so richtig sagen und du hast recht und ich habe recht. Und das bedeutet dann auf einmal, wenn wir das von der Seite aus anschauen, dann ist eigentlich eine Weltanschauung, die einen Wahrheitsanspruch reklamiert, kann dann unglaublich tolerant sein, weil sie nämlich die Beziehungsebene klar hat und trotzdem sagt, wir sind zusammen, auch wenn wir ganz unterschiedliche Meinungen haben, am gleichen Leib angewachsen. Auch wenn der eine der Fuß und der andere der Arm ist und die gucken so unterschiedlich aus, wir gehören trotzdem zum gleichen Körper zusammen, deshalb bleiben wir beieinander. Oder ich denke an so einen Bibelvers, Römer 10, Vers 9, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus Christus Herr ist, der ist Christ. Das lässt eine riesen Spannbreite offen, komplett unterschiedliche Meinungen zu haben in tagesaktuellen politischen Fragen und wie auch immer. Und ein Stück weit, glaube ich, lebt ihr ja hier als Gemeinde das auch. Ihr seid morgens hier mit dem Gottesdienst und irgendwie habe ich verstanden, ihr gebt auch noch Heimat einer russlanddeutschen Gemeinde. Und vermutlich, wenn ihr euch als Gemeinden zusammensetzt, da gibt es eine ganze Menge an Punkten, wo ihr sagen würdet, also da sehen wir ein paar Dinge anders. Aber natürlich sind wir beides Gemeinden, glauben an den gleichen Herrn und feiern unsere Gottesdienste im gleichen Gebäude. Das heißt Toleranz. Wir bleiben zusammen, wir teilen uns ein Gebäude und wissen an ein paar Stellen, die wahrscheinlich in der Ewigkeit auch gar nicht mehr so furchtbar entscheidend sind, da unterscheiden wir uns noch, aber das halten wir miteinander aus. Ich beglückwünsche euch als Gemeinde, ihr miteinander, auch ihr als russlanddeutsche Gemeinde, zu so einem Miteinander. Was für ein Vorbild für eine Gesellschaft ist das, die sich immer weiter auseinander dividiert und auseinandersprengt und immer mehr Cancel Culture hier hat und man den anderen nicht stehen lassen kann, zu sagen, hey, wir halten das miteinander im gleichen Gebäude aus. Finde ich ein total starkes Zeugnis. Also man kann auf dem gleichen Weg sein und wenn der Weg noch so schmal ist, gibt es da eine rechte Seite, eine Mitte und eine linke Seite und wir wissen, wir sind auf dem gleichen Weg und sind trotzdem vielleicht an ein paar Stellen unterschiedlich positioniert. Funktioniert ganz hervorragend. Also zusammengefasst, was wir bis jetzt so mal nachgedacht haben, also wenn wir in der Situation drin, wir sind verwirrt, dann müssen wir unser Koordinatensystem neu ausrichten. Wir müssen Begriffe wie Wahrheit, Liebe, Toleranz nochmal ganz neu entdecken, nochmal ganz neu verstehen. Und wir brauchen so eine Neuausrichtung. Aber in dem Bild gesprochen, von der Parabel würde es bedeuten, wir haben erstmal entdeckt, wir haben uns irgendwo in der Wüste verirrt. Wir richten unsere Koordinaten irgendwo wieder neu auf, also entdecken, da gibt es irgendwie sowas wie eine Oase am Horizont. Aber das eigentlich Entscheidende ist dann ja wirklich, zu dieser Oase zu kommen und dann aus dieser Quelle zu trinken. Und auf diesen letzten Schritt würde ich euch gerne nochmal jetzt mitnehmen, in den letzten paar Minuten. Also wenn man es anders formulieren will, bisher habe ich ja eher so ein bisschen mit dem Bibeltext defensiv geredet. Also den eigentlichen Sinn ein bisschen wiederzuerkennen, den Bibeltext vielleicht auch mal, den Predigttext ein bisschen verteidigen zu können, dass der Absolutheitsanspruch von Jesus nicht intolerant ist und auch nicht diskriminierend ist. Aber jetzt würde ich gerne einen Schritt weitergehen und wirklich aus dieser Quelle trinken. Also das Positive gewinnen, die Verheißung in diesem Bibeltext zu entdecken. Und zu sagen, ich weiß nicht nur, dass es da irgendwo eine Oase gibt, sondern wirklich aus der Fülle des Lebens schöpfen, aus diesem Lebenswasser zu schöpfen, weil Gottes Wort Leben ermöglicht. Und dazu müssen wir nochmal einen kurzen Schritt zurücktreten und sehen, in was für eine Situation rein spricht Jesus eigentlich diesen unglaublichen Anspruch, an dem wir uns so leicht reiben. Also ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin der Weg. In was für eine Situation redet es Jesus eigentlich rein? Und ich fand es ganz überraschend, das ist mitten in den Abschiedsreden von Jesus. An diesem letzten Abend vor seiner Gefangennahme und an Kreuzigung, wo Jesus, wenn man diesen Text nochmal im Zusammenhang liest, plötzlich merkt, Jesus sorgt sich um seine Jünger und will sie durch die nächste Wegstrecke durchbringen, weil er weiß, was seinen Jüngern bevorsteht. Und jetzt ganz überraschend, in diesem Zusammenhang redet Jesus dann nicht über theologische Richtigkeiten und was sie jetzt endlich mit ihrem Kopf verstehen müssen. Sondern dieser ganze Text ist gekennzeichnet, dass Jesus über Beziehungen redet. Diese Abschiedssituation ist ja ganz eigenartig. Die Jünger haben, den Jüngern steht eine ganz besondere Situation davor. Jesus weiß, sie werden richtig durchgeschüttelt werden. In ihrem Leben wird alles erschüttert werden. Ihnen stehen wilde Zeiten bevor, wo wirklich, ja, wo sie auch persönlich, emotional in ihrem ganzen Glauben durchgerüttelt werden. Und ich stelle mir das so vor, die Jünger spüren das auch instinktiv, dass dieser Abend etwas ganz Besonderes ist, wo sie mit ihrem Herrn dann nochmal zusammensitzen. Sie haben hinter sich so einen ganz triumphalen Einzug in Jerusalem mit überbrodelnden Erwartungen. Das war da diese Tempelreinigung, aber auch die Fußwaschung, ein ganz besonderes Passafest und irgendwie sehr eigenartige Reden von Jesus, mit denen sie konfrontiert waren. Wo Jesus immer wieder irgendwas von Leiden und von Sterben sagt, vom Dienen redet. Und immer wieder dieser eigenartige Hinweis, sie bräuchten sich nicht zu fürchten und nicht zu erschrecken. Und dieser Hinweis selber hat die Jünger wahrscheinlich mehr verunsichert, als gerade in dem Augenblick getröstet, wenn sie es denn überhaupt richtig gehört und wahrgenommen haben. Aber sie spüren instinktiv, dass ganz große Einschnitte kommen, dass da Erschütterungen, Herausforderungen sind und dass diese Welt, mit der sie konfrontiert sein werden, morgen vermutlich nicht mehr ganz so ist, wie sie heute gerade ist. Aber sie wissen nicht ganz genau, was da kommt. Sie ahnen, dass da wahrscheinlich erhebliche Einschnitte sind. Und Jesus weiß, durch diese Umbruchssituationen, durch diese Erschütterung, die den Jüngern bevorstehen, tragen nicht irgendwelche theologischen Richtigkeiten durch, sondern nur selber als er als Person. Und deshalb in diese besondere Situation hinein entwirft Jesus nicht irgendwie eine theologische Dogmatik oder ein großes theologisches Lehrgebäude. Versteht ihr, er gibt seinen Jüngern auch kein Gemeindeentwicklungsprogramm oder so die 10 Schritte durch Krisen hindurch zum ewigen Leben oder 5 Steps zu schieß mich tot, sondern Jesus redet auf der Beziehungsebene, redet von Herz zu Herz, weil er weiß, dass das Einzige ist, was sie im Augenblick da durchtragen wird. Er spricht, dass er auf einem Weg ist, mit ihnen gemeinsam unterwegs. Er redet davon, dass er sie jetzt verlässt, aber Wohnungen bei Gott zubereitet, seine Jünger darauf vorbereitet. Er stellt die Liebe immer wieder in den Mittelpunkt. Die Liebe von ihm zum Vater, aber auch die Liebe untereinander. Kurz in allem, wo Jesus dann an diesem besonderen Abend redet, geht es um Beziehungen und nicht um Richtigkeiten. Jesus erklärt seinen Jüngern, wie das mit dem Heiligen Geist ist, mit diesem Fürsprecher und Tröster, der immer bei ihnen sein wird und dass sie deshalb nicht als Weisen zurückgelassen werden. Und wieder hören sie im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist, irgendwo geht es um Beziehungen. Und die Beziehungen stehen so richtig im Mittelpunkt für Jesus, das ist der Dreh- und Angelpunkt in dieser besonderen Situation. Und jetzt kommt, glaube ich, das Entscheidende. Ohne diesen Absolutheitsanspruch Jesu wären diese ganzen Reden fromme Belanglosigkeiten, nette fromme Wünsche, die aber an der harten Realität dann der nächsten Tage zerbrechen würden. Ohne diesen Absolutheitsanspruch und diese unglaubliche Souveränität, mit denen Jesus redet, wären das alles ein paar nette Gedanken, die aber im Leben nicht wirklich tragen, sondern letztendlich Schiffbruch erleiden werden. Wäre Jesus nicht der Sohn Gottes, der den Weg zum Vater frei macht, und wäre er nicht der wiederkommende Herr, so würden die Jünger am Karfreitag nicht seine Gegenwart erleben, sondern tatsächlich als Weisen in dieser Welt dastehen. Und wir wären auch Weisen. Wäre Jesus nicht die Wahrheit, wären seine Verheißungen nichts anderes wie ungedeckte Schecks. Und ich stelle mir das als eine unglaubliche Peinlichkeit vor, wenn man an der Bank steht und jemand erklärt einem, der Scheck ist nicht gedeckt und es gibt kein Geld. Es ist peinlich und verursacht Leid. Und wäre Jesus nicht das Leben, wäre am Ostersonntag auch das Grab leer und die Jünger wären nichts anderes wie betrogene Betrüger. Deshalb ist dieser Wahrheitsanspruch von Jesus so unglaublich wichtig und entscheidend. Und deshalb würden wir ohne den Wahrheitsanspruch und den Absolutheitsanspruch von Jesus seine ganze Botschaft nicht verstehen. Die Einzigartigkeit von Jesus ist damit nicht intolerant, sondern ganz im Gegenteil, der Garant zum Leben. Wir brauchen diese Autorität und Herrschaft von Jesus, denn nur aus der raus kann er in dieser Vollmacht reden. Und sonst könnten seine Worte auch nicht trösten in den Krisensituationen unseres Lebens, wenn wir durchgeschüttelt werden. Wenn wir den Wahrheitsanspruch und Absolutheitsanspruch Jesu aufgeben, geben wir die Einmaligkeit unseres Glaubens auf und geben wir letztendlich das auch auf, die Kraft, die uns durch Krisen, durch Leid und durch Tod hindurchträgt. Kleiner wie dieser Absolutheitsanspruch, liebe Freunde, geht es im Glauben nicht. Und wer das absägt, der sägt den Ast ab der Einzigartigkeit und auch der Ast, auf dem wir sitzen. Aber wenn in ihm, wenn in Jesus tatsächlich die ganze Fülle der Gottheit lebendig und leibhaftig wohnt, dann kann man auf diese Worte wirklich bauen und dann reichen sie zum Leben und zum Sterben. Ohne seinen Absolutheitsanspruch wären seine Verheißungen wertlos, weil Jesus hätte nicht die Macht, sie einzulösen. Aber so kann er zu Recht sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin's in Person, ich bin nicht nur irgendein Wegweiser oder ein Ratgeber, sondern ich bin die Wahrheit und ich bin der Weg und das Leben tatsächlich in Person. Wer den Weg in der Wüste zur Quelle weist und darauf besteht, dass andere Wege eben in die Irre führen und in den Tod führen, der ist nicht intolerant, sondern der ist ein Retter. Wenn der Schöpfer dieser Welt, ein unendlicher Gott, sich in einer endlichen Welt und in unseren 3 Pfund grauen Masse offenbart und sagt, wenn ihr wissen wollt, wie ich bin, dann gibt es nur diesen einen Weg, mich zu erkennen, eben wie ich mich selber offenbar, weil euer Hirn reicht nicht aus in eurer endlichen Welt. Dann ist es nicht überheblich und ist nicht diskriminierend, sondern es ist tatsächlich der Weg zum Leben. Denn vollkommen klar, wir leben in einer endlichen Welt, in einem endlichen Kontext. Wie könnten wir was Unendliches anders entdecken und verstehen, als dass es uns von ihm selber offenbart wird? Deshalb ist der Absolutheitsanspruch von Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein, Verheißung, Trost und das Leben für uns. Und deshalb gibt es eigentlich nur eine adäquate Antwort daraus, nämlich diese Verheißung aufs Neue zu ergreifen und dankbar daran festzuhalten. Amen.